Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer des Deutschen Notarinstituts und jetzt habe ich schon in der Anmoderation die erste Lüge einfließen lassen. Ich bin gar nicht in Würzburg, ich bin nämlich in München. Heute sitzt mir gegenüber ein bayerischer Notarassessor namens Lukas Schneider. Lieber Lukas, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, lieber Andreas, herzlich willkommen in München. Wir freuen uns ungemein, dass du heute hier bist und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute dabei sein darf.
Wenn Sie sich fragen, Lukas Schneider, habe ich das schon mal gehört, habe ich das schon mal gelesen? Ja, Sie haben schon mal gelesen, wenn Sie sich die neueste Auflage des Bauträgerhandbuchs vom Kollegen Basti gekauft haben. Da steht nämlich seit neuestem nicht mehr nur drauf Basti, da steht jetzt Basti Schneider. Du warst lange Zeit Assessor beim Kollegen Basti und hast dann jetzt gemeinsam mit ihm die Fortführung dieses Werkes übernommen, übernimmst also Teile aus diesem Bauträgerhandbuch, führt auch gleich über zum Thema der heutigen Folge. Wir sprechen zum recht anspruchsvollen Thema Abnahmevollmachten in Bauträgerverträgen, also nichts, was man unbedingt dem kleinen 1x1 der notariellen Vertragsgestaltung zurechnen würde, sondern es ist schon durchaus was für Fortgeschrittene. Wir bemühen uns aber natürlich wie immer, das einigermaßen mundgerecht und verträglich aufzuarbeiten. Ich stelle mal den Sachverhalt vor, damit wir einen groben Fall im Kopf haben, an dem wir uns jetzt heute orientieren wollen. Wir haben einen Bauträger und der veräußert also Wohnungseigentumseinheiten, die noch zu errichten sind, und zwar an Käufer im gesamten Bundesgebiet, wird also bundesweit vertrieben. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt nach seinen Erfahrungen, also ein erfahrener und auch seriöser Bauträger, das unterstellen wir mal, einzelne Erwerber kein besonders großes Interesse daran haben, wegen der Abnahme des Werkes anzureisen, vielleicht weil sie es nicht wollen oder weil sie es auch nicht können, hat er sich jetzt überlegt, dass er in diesen Bauträgervertrag doch ganz gerne eine Regelung betreffend die Abnahme des Gemeinschaftseigentums aufnehmen möchte. Und zwar sollte es also so sein, dass er im Grunde dann die Möglichkeit hat, aufgrund einer Vollmacht die Abnahme, jetzt mal ganz wertneutral gesprochen, als Serviceleistung für die Erwerber, dann eben für die Erwerber mit zu erledigen. Also so wird es dann auch so ein bisschen vermarktet. Sie brauchen nicht selber kommen, wir kümmern uns, wir machen das für Sie. Und geplant ist hierzu jetzt, dass die Erwerber zugunsten einer dem Bauträger jetzt durchaus nahestehenden Person, also die kennt er schon, zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter oder dann Prokuristen aus dieser Bauträger GmbH, eine von ihm dann vorformulierte Abnahmevollmacht erteilen in der Bauträgervertragsurkunde. Also diese Bauträgervertragsurkunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, die Dinger sind immer relativ lang. Da gibt es dann irgendwo hinten unter Ziffer 16 eine Klausel, da steht dann Vollmachten und darin auch vorgesehen eben eine Abnahmevollmacht, nach deren Inhalt dann eben die Erwerber oder die Käufer diesen Vertriebsmitarbeitern, Prokuristen, die entsprechend dann namentlich benannt sind, eine Vollmacht zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums entsprechend erteilen. Und die Frage, die jetzt der Kollege, so ein echter Fall, an uns gestellt hat, ist ja, wie ist es denn mit dieser Vollmacht der Abnahme? Da war doch was. Kann man solche Abnahmevollmachten, bei denen jetzt hier Personen bevollmächtigt werden, die eher im Lager des Bauträgers stehen, unter so AGB-Gesichtspunkten zulässig vereinbaren oder geht es möglicherweise nicht? Also wie ist da der Rechtsrahmen? Darum soll es heute gehen. Wir werden uns dem Thema langsam nähern. Wir schauen uns erstmal noch so ein bisschen an, was ist eigentlich die Abnahme. Dann guckt man ein bisschen drauf, wie sind denn hier die Interessen. Da kannst du vielleicht auch aus deiner Praxis ein bisschen was berichten. Also was wollen die Bauträger vielleicht wirklich? Ja, und wie ist es bei den Erwerbern? Haben die vielleicht wirklich keine Lust zur Abnahme dann nochmal anzureisen? Und dann widmen wir uns schließlich diesem doch recht herausfordernden Geflecht an Rechtsprechungen, die wir da mittlerweile zu bewältigen haben, aus der sich ergibt, in welchem vielleicht kleinen Korridor solche Abnahmevollmachten möglich sind oder dann entsprechend auch nicht. Das werden wir dann schon sehen. Lukas, fangen wir vielleicht mal ein bisschen mit dem Thema an. Was ist die Abnahme ganz allgemein? Das ist ja, wenn man jetzt nicht tagtäglich ins BGB guckt, nichts, was man so ganz, wo man sich vielleicht sofort sicher ist, woraus besteht die nochmal, welche Rechtsnatur hat die und dergleichen. Schieß los.
Ja, sehr gerne. Die Abnahme, die Schlüsselstelle des Werkvertrags, gesetzliche Regelung, von der wir ausgehen, 640 BGB, groß überschrieben mit dem Begriff Abnahme und da letztlich geregelt, was ist denn eine Abnahme, was passiert, wenn der Erwerber, werkvertraglich der Besteller an der Abnahme nicht mitwirkt, Stichwort fiktive Abnahme, und welche Mängelrechte muss ich mir vielleicht bei der Abnahme vorbehalten? Kurzum, die Abnahme Schlüsselstelle des Werkvertrags aus mehreren Gründen, maßgeblich für die Beendigung des Erfüllungszeitraums. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen, 5 Jahre ab wirksamer Abnahme. Die Gefahr geht über, die Beweislast ändert sich, wenn Mangel vorliegt, muss das ab diesem Zeitpunkt der Erwerber beweisen. Was ist die Abnahme? Die Abnahme besteht aus zwei ganz wesentlichen Elementen. Das eine wesentliche Element ist natürlich, ich billige als im Wesentlichen vertragsgemäß. Heißt, die Werkleistung, die ich bestellt habe, die ist vollständig ausgeführt, was die geschulderten Arbeiten angeht, und die sind im Wesentlichen mangelfrei hergestellt, sprich es liegen nur noch unwesentliche Mängel vor. Wenn das der Fall ist, kann der Bauträger ganz grundsätzlich die Abnahme verlangen. Damit ist es aber noch nicht vorbei. Ganz wichtig bei der Abnahme, keine Abnahme ohne Übergabe. Die Abnahme setzt, damit sie wirksam ist, immer voraus, dass zeitgleich auch oder vorher der Besitz übergeben wird, kurzum die Schlüsselübergabe erfolgt. Nur wenn beides Hand in Hand geht, dann komme ich überhaupt zu einer wirksamen Abnahme.
Das ist ja tatsächlich, kann man gar nicht glauben, so ein bisschen umstritten auch. Da gibt es ja verschiedene Theorien, was die Abnahme ist. Herrschend ist aber dieser zweiaktige Abnahmebegriff, also einmal eben die Entgegennahme, eher so was Faktisches, und man kann sich auch als Besitzübergabe vorstellen. Oder dann eben, und dazu eben dieser eher volontative Teil, diese Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß, also sowas, ja, sowas Willenserklärungsähnliches steckt dann da drin. Ich glaube, der BGH hat das mal so nebenbei in die Richtung einer geschäftsähnlichen Handlung geschoben. Also das ist natürlich jetzt für die Dogmatiker die Frage, ob man damit irgendwas anfangen kann. Ne? Wichtig für uns ist halt, es ist dieses Zweiaktige, einmal diese Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß und einmal auch die Übergabe. Gerade das Thema Übergabe vielleicht gar nicht so zu unterschätzen, wenn wir da irgendwie, dass wir da eben dran denken. Es geht nicht nur darum, es passt schon so, sondern ich muss es halt auch noch, wenn die Abnahme wirklich vollständig sein soll, entgegennehmen, also übergeben bekommen. Geregelt, du hast es schon gesagt, im 640 BGB, du weißt ja, ich lese ja immer einmal aus dem Gesetz vor, das muss sein. Also entwickelt man nach 110 Folgen Podcast so kleine Zwänge, wenn einer das BGB zitiert. 640 BGB Abnahme, Absatz 1, Satz 1, der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Satz 2, wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Also daraus ergibt sich auch nochmal, dass es tatsächlich Hauptpflichtcharakter für den Besteller ist. Ja. Also es ist nicht nur sozusagen ein Recht und ein nettes Tool für den Besteller, mit dem er dann aus der Primärleistungsphase in die Sekundärleistungsphase oder halt zu den Sekundäransprüchen dann wechseln kann oder wechselt, sondern er ist dazu verpflichtet. Das heißt, wenn es wesentlich vertragsgemäß hergestellt ist, dann kann der Unternehmer, der Werkunternehmer auch sagen, du musst jetzt abnehmen.
Also völlig richtig.
Auch da. Und daraus ergibt sich natürlich auch das legitime Interesse des Bauträgers in unserer Konzeption, dass er sagt, irgendwann will ich, dass die Abnahme stattfindet, damit ich auch aus dieser Primärleistungsphase dann rauskomme. Okay, also das sind so die Grundlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie es mal wieder gehört haben, was ist eigentlich die Abnahme und wo brauchen wir das? Und dann klar, beim Bauträgervertrag zusammengesetzter Kauf- und Werkvertrag, da steckt halt dieser Werkvertrag auch drin. Das heißt, da brauchen wir, das, denke ich, kann man so sagen, auch immer eine Abnahme. Das gehört da
richtig
einfach mit dazu.
Genau.
Okay. Ja, und jetzt ist die nächste Frage, wenn wir so ein großes Projekt haben, also da fehlt mir jetzt jegliche Praxiserfahrung, da hatte ich jetzt vielleicht, also meine Ausbilder haben mir sicherlich auch großes Vertrauen entgegengebracht, aber in meiner Zeit gab es vielleicht keine Bauträgerprojekte, die sich für die Übernahme durch einen Assessor geeignet haben. Bei dir war es jetzt eben aufgrund deiner Zuweisung beim Kollegen Basti sicherlich auch anders. Vielleicht kannst du so ein bisschen schildern, eher so was Faktisches, wie ist denn das Interesse? Ist es so, wie hier geschildert in unserem Fall oder ist es anders?
Ja, das Interesse, man muss sich letztlich zwei Perspektiven anschauen. Einmal auf der einen Seite natürlich die Erwerber, wie du sagst, bei den Erwerbern oftmals die Überforderung. Warum soll ich das als Sachunkundiger abnehmen? Ich komme vielleicht, wie du gesagt hast, gar nicht hin, bin selbst vielleicht auch nicht mehr so mobil. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Und auf der anderen Seite natürlich, und das vor allem das Durchschlagende, der Bauträger, der ganz erhebliche Interessen natürlich daran hat, weil der Bauträger im Hintergrund natürlich selbst Werkleistungen in Anspruch genommen hat, die hat er irgendwann mal abgenommen, da läuft ja die Gewährleistungsfrist schon. Ergo muss natürlich auch der Bauträger schauen, dass er möglichst schnell die Abnahme von seinen Erwerbern kommt, dass er da nicht unter Umständen einen Haftungsleerlauf hat.
Ach so, also eine Phase, in der er sozusagen gegenüber den Erwerbern haftet, selbst aber keinen Regress mehr nehmen kann gegenüber seinen Subunternehmern.
Genau, ne? Richtig.
Ein interessanter Punkt, also an die Subunternehmer des Bauträgers, so romantische Vorstellung, für mich ist ein Bauträger immer ein riesengroßes Bauunternehmen, die alles selber machen, aber das ist natürlich nicht. da wird ja viel dann nachgelagert noch vergeben. Klar, okay, also das heißt, der hat ein Interesse daran, dass das möglichst zeitnah dann auch nacheinander läuft.
Richtig.
Okay, und dann muss man so vielleicht so ein bisschen sich auch hier für die Systematisierung dieses Falles zurechtlegen. Wir reden jetzt immer von der Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Wir reden jetzt nicht von der Abnahme des Begriffspaar Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, hier vielleicht sowieso nicht so ganz genau gewählt, aber wir reden jedenfalls nicht von der Abnahme der einzelnen Wohnungen, ja, sondern wir reden von der Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Und da ist ja in der Tat so, also der klassische Fall aus der Ausbildung bei dem Werkvertrag ist ja irgendwie der Maßanzug. Da kann ich dann sagen, den kann ich anprobieren, wenn Philipp, der passt, dann sage ich halt, jawohl, ich nehme ihn ab. Wenn ich jetzt als einfacher Erwerber einer solchen neu errichteten Wohnung sagen soll, ich muss jetzt irgendwie die Dachkonstruktion abnehmen oder die Montage der Heizungen, die hier irgendwie überall verlegt sind, ja, wenn ich kein Fachmann bin, was soll ich denn dazu sagen? Also das ist dieser Aspekt der individuellen Überforderung beim einzelnen Erwerber, der ist sicherlich auch was man da ein bisschen mit berücksichtigen kann, um zumindest zu verstehen, woher kommt der Wille der Beteiligten an einer solchen, ja, vielleicht dann ja praxisgerechten Lösung, wenn sie rechtlich denn zulässig ist, das werden wir uns jetzt anschauen. Aber das vielleicht, was Sie jetzt mitnehmen können, die Grundlagen nochmal zur Abnahme, dann durchaus, würde ich sagen, nachvollziehbare Interessen, sowohl auf der Erwerberseite als auch auf der Bauträgerseite, dass man diese Abnahme des Gemeinschaftseigentums irgendwie orchestriert, also dass man sagt, das machen wir jetzt nicht so, wenn man Objekt hat mit vielleicht 300 Wohnungen, dass jetzt der Bauträger mit jedem einzelnen Erwerber das gesamte Gemeinschaftseigentum abgeht und sagt, hier und da und da und da, schau mal und da, sondern dass man sich da irgendwie Unterstützung holt oder dass man versucht, diesen ganzen Prozess ein bisschen zu straffen. Da gibt es auch in eurem Bauträgerhandbuch eine ganz nette Passage, wo dann auch beschrieben wird, bei so großen Objekten ist es jetzt auch nicht so, dass die Abnahme in einer Stunde erledigt ist. Da kann sich das tagelang ziehen, wenn man sagt, da gibt es eine Tiefgarage und da gibt es einen großen Keller und da gibt es Heizungslore und da gibt es dann vielleicht noch Smart-Home-Technologie und was weiß ich und ein riesengroßes Dach. Da ist es dann unter Umständen ja auch, muss man dann, wenn man da so eine Wohnung in einem Neubaugebiet irgendwo kauft, vielleicht eine Woche Urlaub nehmen, nur wegen der Abnahme, um dann da hinzufahren. Ja, also das ist durchaus nachvollziehbar, dass man da ein Interesse hat, das auch entsprechend zu orchestrieren. Und die Rechtsfrage, der wir uns jetzt nähern, ist so ein bisschen, kann man dieses Interesse AGB-rechtskonform in der Vertragsgestaltung abbilden, um da halt eine gute Lösung zu finden, die dann einerseits natürlich die Erwerber hinreichend schützt, dass sie da nicht über den Tisch gezogen werden, aber auch die Interessen des Bauträgers entsprechend berücksichtigt. Okay, also das wäre jetzt sozusagen mal so diese Grundlage. Und wenn man sich jetzt mal den bösen Bauträger vorstellt, den wollen wir jetzt in unserem Fall gar nicht irgendwie hier unterstellen, dann ist es ja so, dass der wahrscheinlich am allerliebsten eine unwiderrufliche Abnahmevollmacht für seinen besten Kumpel hätte. Weil dann kann man sagen, okay, Abnahme geht relativ schnell, da wird halt dann übergeben und dann wird das gebilligt, also im Wesentlichen vertragsgemäß.
Schön einfach.
Und dann ist die Abnahme durch, schön einfach. Und dann fängt halt die Gewährleistungsfrist zu laufen und dann haben wir mit dem ganzen Ding kein Thema. Also das wahrscheinlich nicht geht, ist klar, aber mal von diesem Extremfall ausgehend, so was geht denn, was geht nicht?
Das ist tatsächlich eine wahnsinnig spannende Frage, weil, wie du sagst, die Rechtsprechung auch wahnsinnig kleinteilig ist. Wir haben ganz, ganz viele kleine Komponenten, die wir da beachten müssen. Und wir werden, wenn wir die jetzt so im weiteren Verlauf durchgehen, auch feststellen, es gibt durchaus Personen, wo man jetzt ganz unbefangen meinen würde, ein Sachverständiger, ein TÜV-Gutachter, das muss doch ganz unproblematisch funktionieren. Wir werden aber feststellen, ganz so einfach ist es nicht, weil die Rechtsprechung letztlich zwei ganz große Kriterien für uns hat. Einmal ist es wichtig, die Abnahme als Ausgangspunkt höchstpersönliches Recht, höchstpersönliche Pflicht von jedem Erwerber. Sprich, ich muss erstmal selbst die Möglichkeit haben zu prüfen und zu billigen, weil es eben auch eine subjektive Entscheidung ist. Wir müssen uns verdeutlichen, Gegenstand der Abnahme ist ja das, was werkvertraglich geschuldet ist. Das ist ja für jeden Erwerber unter Umständen was anderes. Es kann ja auch beim Gemeinschaftseigentum sein, dass beim einen das standardmäßige Gemeinschaftseigentum aller Baubeschreibung geschuldet ist. Es kann aber auch sein, dass jemand vielleicht kauft, der eine Gehbehinderung hat, der sagt, ich brauche das Ganze dann auch barrierefrei. Wenn das nur dem geschuldet ist, da stellen wir fest, individueller Leistungsmaßstab. Ergo, wenn wir eine Vollmacht machen wollen, dann darf die nicht unwiderruflich sein.
Also das wäre schon mal das Erste, was man hier dem bösen Bauträger um die Ohren hauen müsste. Unwiderruflich kannst du diese Vollmacht nicht machen, richtig, weil damit würdest du ja dem Erwerber sein höchstpersönliches Recht beschneiden, einschränken, wie auch immer. Dass man sagt, der muss auf jeden Fall die Möglichkeit haben zu sagen, ich komme selber.
Genau.
Also wenn der sagt, zwischen dem Abschluss des Bauträgervertrags und der Abnahme mache ich ein technisches Studium und schaffe mir das alles selber drauf, ja, dann will ich die Abnahme selber machen. Bis dahin habe ich mich entsprechend aufgeschlaut. Also das muss auf jeden Fall gehen. Das heißt, das ist vielleicht auch ein erstes Ergebnis, das man für die Vertragsgestaltung mitnehmen kann. Finger weg von unwiderruflichen Vollmachten. Noch egal, wer bevollmächtigt wird, aber das geht
richtig
sozusagen auf gar keinen Fall.
Genau.
Da sind wir uns auch sicher.
Okay. Genau, da sind wir uns sicher, das geht auf gar keinen Fall. Und wichtig auch Thema Transparenz für den Erwerber. Das sollte auch vertraglich erkennbar sein im Vertragstext, dass diese Vollmacht widerruflich ist, wenn wir mal davon ausgehen, es gibt Personen, die ich bevollmächtigen kann. Und es muss auch gewährleistet sein, dass unser Erwerber von einem Abnahmetermin benachrichtigt wird. Es soll ja eine effektiv widerrufliche Vollmacht sein, heißt, ich muss sicherstellen, mein Erwerber bekommt zugangssicher auch wirklich den Abnahmetermin mitgeteilt und hat die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, mache ich das jetzt selbst oder vertraue ich dem Bevollmächtigten, dem ich vertraglich die Vollmacht erteilt habe. Das ist mal ganz wichtig, unwiderruflich geht nicht bis hierher das Ergebnis und diese Widerruflichkeit, die sollte sich auch klar aus dem Vertragstext ergeben. An der Stelle gilt auch ausnahmsweise mal nicht im Bauträgerrecht, weniger ist mehr, da wirklich lieber ein, zwei Sätze dazu verlieren, dass wirklich klar erkennbar ist, diese Vollmacht ist widerruflich.
Also richtig auf die 12, das muss dem Erwerber so transparent wie möglich gemacht werden. Ich glaube tatsächlich auch, wenn man sich so die Fälle anschaut, die auch im Deutschen Notarinstitut ankommen, selbst bei Kollegen, die jetzt die Rechtsprechung gut im Blick haben und die sich da gut auskennen, dieser Anforderungen an die transparente Vertragsgestaltung, das ist tatsächlich hohe Handwerkskunst in diesem Bereich, ja. Weil man ja einerseits schon in dem Bauträgervertrag dann die Vollmacht erteilt, aber zugleich halt klar sein muss, das ist so gemacht, aber dadurch entsteht keine Bindung und da entsteht auch nicht das Gefühl einer Bindung beim Erwerber. Und ich glaube, gerade da liegt so die Hürde, das dann
das ist die eigentliche Kunst.
Entsprechend klar zu machen. Aber gehen wir mal davon aus, wir hätten also einen geschickten Stilisten und guten Vertragsgestalter, der das schafft, also dem Erwerber klarzumachen, jawohl, hier wird widerruflich bevollmächtigt ein vom Bauträger ausgewählter TÜV-Gutachter. Und dann wird also auch das so gestaltet, dass man sagt, der Erwerber kriegt einen Monat, bevor der Abnahmetermin ist, das nochmal ganz, ganz deutlich irgendwie zugeschickt. Da ist der Abnahmetermin und du kannst nochmal widerrufen. Also unter Widerruflichkeits- und Transparenzgesichtspunkten haben wir kein Problem. Aber jetzt können wir quasi wechseln zu der zweiten Frage, wen kann ich eigentlich bevollmächtigen?
Genau.
Und so auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, naja, so ein TÜV-Gutachter, es gibt ja, abgesehen von den Notarinnen und Notaren, niemand, der so seriös ist wie der TÜV, meint man vielleicht. Ja. Passt es oder passt es nicht?
Ganz so einfach ist es leider nicht. Der BGH hat 2016, 2013 mal mehrfach dazu entschieden. Und wenn man die Entscheidungen sich durchliest, stellt man fest, für den BGH kommt so primär auf das Kriterium an, habe ich hier die Gefahr einer Parteilichkeit? Es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass ich wirklich konkret, quasi den konkreten Verdacht nachweise hätte, jemand hat parteiisch zugunsten des Bauträgers angenommen, sondern es kommt vielmehr darauf an, besteht die Gefahr dafür, dass derjenige, der die Abnahme vollzieht, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht, dass der parteiisch zugunsten des Bauträgers agiert.
Okay, also die Frage, ist der Bevollmächtigte parteiisch oder nicht? Die Frage muss man sich stellen. Man darf sich nicht davon blenden lassen, dass der da bevollmächtigt wird, vielleicht Sachverstand hat.
Richtig.
Weil das ist ja vielleicht der Denkfehler, den man hier macht, dass man sagt, da ist jemand vom TÜV, der hat ja viel Sachverstand. Ergo ist der auch unparteiisch. Aber das hat ja eigentlich logischerweise nichts miteinander zu tun.
Richtig.
Also es kann ja genauso sein, dass ich da jemanden finde, einen Architekten meinetwegen, mit sehr großem Sachverstand in diesem Bereich, der sich aber dann im Nachhinein halt als extrem parteiisch entpuppt. Oder der vielleicht, und das ist ja auch nochmal das Entscheidende, was du gesagt hast, der halt einfach nur bei einer pauschalen Betrachtung parteiisch ist. Also der muss ja gar nicht konkret im Einzelfall bei der Abnahme dann parteiisch gehandelt haben, sondern es genügt sozusagen eine strukturelle Parteilichkeit, so könnte man sagen.
Genau.
Und das schließt natürlich jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, wahrscheinlich einen ganzen Haufen an Leuten aus, ne?
Ja, das Problem ist, wer erteilt so einen Auftrag für eine Begutachtung? Wer beauftragt jemanden? Wer trägt die Kosten dafür, dass er die Abnahme durchführt? Wo kommt also dieses Argument, abstrakte Gefahr der Parteilichkeit überhaupt her? Und wenn man jetzt so den typischen Ablauf einmal durchgeht, dann wird der Gedankengang auf Bauträgerseite sein, ich habe hier jemanden, der TÜV, der klingt gut, der wirkt nach außen seriös, ich habe einen Sachverständigen, den Architekten, den beauftrage ich jetzt mal. Da würde die Rechtsprechung sagen, ja, woher bekommt denn dieser Sachverständige seine Informationen? Das ist ja mal primär der Bauträger. Dieser Sachverständige, auch der TÜV, hat vielleicht Interesse an Folgeaufträgen. Auch das eine gewisse Gefahr. Und zum anderen, wer zahlt denn die Kosten für diesen Sachverständigen? Auch das sind ja Kosten, die so ganz stereotypisch erstmal der Bauträger zahlen würde. quasi frei nach dem Sprichwort, wer zahlt, schafft an.
Mhm. Also das muss man sich auch vor Augen führen, derjenige, der die Abnahme dann durchführt, der will natürlich Geld dafür. Also das geht ja nicht nur um dieses abstrakte Vollmachtsverhältnis.
Kein reiner Altruismus.
Wahrscheinlich kein reiner Altruismus, wenn da jemand kommt und die Abnahme bei so einem Riesenobjekt erklärt. Und dann habe ich natürlich sozusagen auf der zivilrechtlichen Ebene dieses Auftragsverhältnis und dann auf einer ebenfalls zivilrechtlichen, aber abstrakt davon zu betrachtenden Ebene halt dieses Vollmachtsverhältnis. Genau. Und es kann natürlich durchaus sein, dass sich die Parteilichkeit dann eher aus diesem abstrakten Auftragsverhältnis dann eben hier ergibt. Aber das ist natürlich ein Problem, weil also irgendeiner muss die Abnahme ja durchführen und ich habe auf der einen Seite halt den vielleicht professionell aufgestellten, oder also wenn ich so mit diesem Vollmachtsmodell handeln will, brauche ich halt irgendeinen, der es dann macht als Bevollmächtigter. Und ich habe auf der Veräußererseite den professionellen und organisierten Bauträger, der wäre in der Lage, jemanden zu finden. Aber quasi Generalverdacht, jeden, den der findet, der ist irgendwie parteiisch. Und auf der anderen Seite habe ich halt die überhaupt nicht verfassten, sich nicht abgestimmten und nicht wirklich sprechfähigen Erwerber, die ja auch irgendwie dann immer mehr werden. Und weiß ich ja vielleicht beim ersten, also selbst wenn man jetzt annehmen würde, 300 Käufer können sich auf einen einigen, der die Abnahme entsprechend dann für sie erklärt als bevollmächtigt, da habe ich ja immer noch das praktische Problem, dass ich beim Verkauf des Erstens noch gar nicht weiß, wie mich das Zweite verkaufe und dann gar nicht diese Einigkeit in der Person des Bevollmächtigten herstellen kann. Also das ist jetzt wohl was, wo diese Rechtsprechung mit dem, das Argument kann man ja nachvollziehen, dass man sagt, wer zahlt, schafft an. Wenn der Bauträger zahlt, schafft er an. Das heißt, da habe ich halt diesen gewissen Vorwurf der Parteilichkeit. Da habe ich ein praktisches Problem, weil wer soll es denn sonst machen? Ja, der Notar kann mit Sicherheit keinen vorschlagen. Ne?
Richtig.
Okay, also das heißt, an der Stelle wird's schwierig. Lässt uns die Rechtsprechung eine Lücke? Gibt es so einen Hoffnungsschimmer, wer theoretisch tauglicher Bevollmächtigter sein kann? Also widerruflich tauglicher Bevollmächtigter?
Man findet da immer wieder verschiedene Vorschläge in der Rechtsprechung. Das heißt zum Beispiel, es steht im Bauträgervertrag drin, man wählt einen Erwerber aus der Mitte der Erwerber oder zwei oder drei gewissermaßen einen Abnahmeausschuss. Und der soll sich doch zentralisiert um die Durchführung der Abnahme kümmern. Alternativ zum Beispiel, was man hin und wieder auch liest, der Verwaltungsbeirat soll das machen. Das Problem bei letzterem ist die Frage, gibt es da überhaupt eine Beschlusskompetenz dafür, dass ich den Verwaltungsbeirat mit einer individualvertraglichen Abnahme betrauen kann? Selbst wenn das Problem ist, wann wird der Verwaltungsbeirat gewählt?
Das wird eine Weile dauern. Ne?
Richtig. Mhm, ja. Und es ist auch nicht sichergestellt, dass der überhaupt mal gewählt wird. Kann ja auch sein, dass es gar nicht erst passiert. Heißt, da kommt der Bauträger nicht sinnvollerweise zu einer zeitnahen Abnahme.
Also der Bauträger verliert dann, wenn man es so macht, die praktischen Vorteile, die er sich aus
Richtig.
Dieser Bevollmächtigung zur Abnahme des Gemeinschaftsrechts eigentlich vorstellt. Ja.
Genau. Man könnte jetzt klar an diesen Abnahmeausschuss denken, dass man sagt, ich beauftrage hier jemanden aus der Mitte der Erwerber und die sollen das doch zentral vornehmen. Gewissermaßen mit dem Hintergedanken, die Erwerber haben doch gleichgerichtete Interessen in Richtung Bauträger. Die wollen doch im Wesentlichen mehr oder weniger dasselbe, nämlich wollen schauen, passt das technisch, ist es ordnungsgemäß ausgeführt, ist wirklich das im Wesentlichen mangelfrei erbracht, was uns geschuldet ist.
Das haben wir in dem Gutachten, das diesem Fall so ein bisschen zugrunde liegt, uns ja mal näher angeguckt. Es gibt in der Rechtsprechung ja so den kleinen Hoffnungsschimmer, auf den ich vorhin angespielt hatte, dass man sagt, eine Vertrauensperson des Erwerbers könne tauglicher Bevollmächtigter sein, aber der Begriff der Vertrauensperson ist eben so ein bisschen unkonturiert. Man weiß sehr viel, was genau nicht geht, man weiß aber eben leider nicht genau, was diese Vertrauensperson ist. Wir kennen, da muss man jetzt vielleicht gleich einen Denkfehler vermeiden, natürlich den Begriff der Vertrauensperson auch aus dem Beurkundungsgesetz, 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 1, also Vertrauensperson als tauglicher Bevollmächtigter in so Verbrauchervertragskonstellationen. Wir würden sagen, es gibt schon eine gewisse Überlappung dieser beiden Begriffe, Vertrauensperson als tauglicher Bevollmächtigter bei der Abnahme Vollmacht nach der BGH-Rechtsprechung und Vertrauensperson im Sinne des Beurkundungsgesetzes. Die Vorschriften sind aber nicht ganz identisch zu verstehen, also das kann eigentlich nicht sein. Der Begriff der Vertrauensperson im Beurkundungsgesetz ist ja sehr eng, also das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie weit auslegen kann. Wir haben uns jetzt in diesem Gutachten, das wir auch demnächst zur Veröffentlichung im Report planen, da getraut, uns ein kleines bisschen aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir legen das autonom so aus, dass wir sagen, Vertrauensperson kann jeder sein, der mit dem Erwerber gleichgerichtete Interessen hat. Also der, wir haben es so formuliert, im positiven Sinne parteiisch zugunsten des Erwerbers ist. Und der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, die anderen Erwerber oder der Verwaltungsbeirat, also die Verwaltungsbeiratsmitglieder sind ja auch andere Erwerber, die haben ja gegenüber dem Bauträger gleichgerichtete Interessen dahingehend, dass das Gemeinschaftseigentum gefälligst gescheit hergestellt werden soll. Ja, jetzt bin ich ins Bayerische verfallen, das passiert, wenn man in München ist. Ja. Aber die Hoffnung ist, dass man dann sagen kann, naja, wenn ich so jemanden bevollmächtige, dann kann ich mich ja auch als Erwerber darauf verlassen, der ist jetzt nicht parteiisch zugunsten des Bauträgers, sondern der ist, wenn er überhaupt parteiisch ist, dann eher parteiisch zugunsten zu mir, weil er selber ja auch was davon hat, dass das vernünftig gemacht wird. Also das war so ein bisschen der Gedanke, in dem wir dann da gegangen sind, oder die Richtung, in die wir dann da gegangen sind, muss man mal sehen, ob das vielleicht mal aufgegriffen wird. Ich weiß auch nicht, ob jemand dann so mutig ist, das vielleicht mal durchzuexerzieren. Aber das ist tatsächlich, wenn man jetzt das so zusammenfasst, was du vorher noch gesagt hast, natürlich jetzt ein ganz, ganz enger Korridor, der uns theoretisch noch bleibt. Und wenn wir den dann beschreiten, also wir sagen, wir machen es so, dass wir dann vielleicht diesen Abnahmeausschuss aus der Mitte der Erwerber irgendwie bilden, mit dem Argument, die sind ja im positiven Sinne vielleicht parteiisch für die Erwerber, dann habe ich eigentlich eine zwar rechtlich zulässige Lösung erarbeitet, die allerdings dann halt dem Willen der Parteien, also jedenfalls dem Willen des Bauträgers, wohl nicht mehr wirklich entspricht, weil das ist nicht das, was der sich vorgestellt hat, um da eben schnell zu einem Ergebnis zu kommen.
Genau, das ist das Problem, dass ich dann ja wieder jemanden habe, der gerade nicht dem Bauträger wohlgesonnen ist. Ich meine, wenn man jetzt die BGH-Entscheidung sich so anschaut, dieses Argument abstrakte Gefahr der Parteilichkeit, das hätten wir da zumindest jetzt mal weg. Kann man darüber nachdenken, ob das funktioniert. Im Ergebnis gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Argumente, wo man sagen kann, vielleicht komme ich da nicht ganz so oft zur wirksamen Abnahme. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber an und für sich wird das auch ein Thema sein, was der Bauträger in der Praxis ganz häufig nicht haben will, weil es dann ja wieder jemand prüft. Und der Erfahrungswert, den der Bauträger hat, ist natürlich, wer tut sich da hervor bei Abnahmeausschüssen? Das sind ja jetzt mal ganz praktisch gesprochen.
Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu typisiert an bestimmte Berufsgruppen denkt, die sich dann da vielleicht hervortun würden.
Genau, ja, berufsgruppenneutrale Aussagen. Es gibt natürlich immer die Leute, die sich da ganz arg hervortun. Man kennt es von Eigentümerversammlungen, die dann zum Beispiel den Verwaltungsbeirat übernehmen, die sich da ganz groß hervortun. Und das sind ja für einen Bauträger ganz unangenehme Leute. Das sind dann die Leute, die sagen, jetzt möchte ich wirklich auch den Heizungsraum. Jetzt hat vielleicht noch der Promi gekauft. Man stelle sich vor, Andreas Bernhard kauft eine Wohnung. Die will sich natürlich dann auch jeder anschauen.
Ist noch nicht passiert, aber falls es mal passiert, werde ich mich hüten. Genau. Okay, da verstehe ich. Da muss man natürlich so ein bisschen jetzt auch aufpassen. Die Interessen, die dann hier dieser Verwaltungsbeirat geltend macht, die können ja in der Sache durchaus legitim sein. Ja. Aber jedenfalls ist es dann so, dass diese Abnahmeklausel, die dann halt hier vielleicht erarbeitet oder vorgeschlagen wird, dem tatsächlichen Interesse des Bauträgers dann nicht mehr entspricht. Mag sein, dass dieses tatsächliche Interesse rechtlich unbegründet ist, weil eigentlich muss er das ja dulden und es ist halt nun mal eine gescheite Abnahme. Aber seinem tatsächlichen Willen entspricht es halt nicht mehr. Das muss man dann vielleicht auch ehrlicherweise sagen bei einer typisierten Betrachtung.
Ja. Genau.
Ja, okay. Aber das heißt ja im Grunde, wenn ich das jetzt so sehe, lieber Finger weg, oder? Also ich habe dann ja kaum Möglichkeiten, zumindest auf der Basis dessen, was wir aktuell von der Rechtsprechung vorgegeben bekommen haben, da rechtssicher wirklich praxisfreundliche Abnahmevollmachten in so einem Bauträgervertrag AGB-konform vorzusehen.
Richtig. Also klare Empfehlung an der Stelle, wenn die Möglichkeit besteht, die Finger lieber weglassen, keine Abnahmevollmachten mit aufnehmen. Es gibt einen Fall, wo das auch wirklich legitim ist. Wir halten den Spannungsbogen noch ein bisschen hoch.
Ja, klar. Ja.
AGB-konform kann sein, dass es mit gleichgerichteten Interessen funktioniert. Das weiß aber Stand heute niemand. Der BGH hat angedeutet.
Okay, aber es gibt auch noch keine Entscheidung, wo das mal so richtig durchgewunken wurde. Okay,
richtig.
Da hast du einen guten Überblick. Ja.
Genau. Also es gibt eigentlich nichts. Es gibt hin und wieder mal Entscheidungen. Es gab mal in Stuttgart eine, die gesagt haben, es funktioniert, dass man eine Vollmacht erteilt. Situation war mehrere Reihenhäuser nebeneinander als WEG strukturiert mit Sondernutzungsrecht als Garten mit dazu. Und da hat man halt gesagt, naja, dann soll natürlich der Erwerber von dem Reihenhaus auf seinen Garten abnehmen und die anderen haben damit nichts zu tun.
Okay, das heißt, ich muss dann zur Abnahme meines eigenen Gartens, der ja also dogmatisch Gemeinschaftseigentum ist, müssen jetzt nicht meine 17 Nachbarn kommen und gucken, ob
wir... Genau. Okay, ja. Das ist wieder dieses Promi-Wohnung-Beispiel. Das wird
aber das ist natürlich ein Einzelfall.
Das ist ein Einzelfall. In gewisser Weise, ja. Deswegen verallgemeinerbar letztlich nichts. Aha. Und das Problem ist, wenn wir jetzt mal von der AGB-Perspektive in die Praxis übergehen, wir kommen zurück darauf, was ist eigentlich eine Abnahme? Mhm. Und die Abnahme heißt, ich prüfe rechtlich und tatsächlich, entspricht die Bauleistung wirklich dem, was mir vertraglich geschuldet ist, und ich bekomme die Schlüssel vorher oder gleichzeitig übergeben. Wenn Erwerber, wir kommen wieder zum Abnahmeausschuss, die Abnahme zentral erklären, Fragezeichen, wollen die wirklich rechtliche Verantwortung dafür übernehmen, dass die Leistung, die gerade abgenommen wird, tatsächlich dem vertraglich geschuldeten Leistungssoll gegenüber jedem Erwerber entspricht? Und Fragezeichen 2, bekommen die in dem Zug tatsächlich auch die Schlüssel ausgehändigt, wo sich die Frage stellt, wenn ich die Schlüssel erst eine Woche, zwei Wochen später dann an die wirklichen Erwerber übergebe, komme ich da noch zu einer wirksamen Abnahme? Sozusagen gestrecktes Abnahmemodell, auch das unklar, viel spricht dafür, dass das tatsächlich nicht funktioniert, weswegen wir letztlich zu dem Ergebnis kommen müssen, selbst wenn ich eine Abnahmevollmacht AGB-rechtlich wirksam regeln kann, dann werde ich zumeist auf Vollzugsebene quasi im echten Leben nicht mehr zu einer wirksamen Abnahme kommen, weil es eben gerade an diesem Billigungselement, Stichwort Abnahmewille, und an meiner gleichzeitigen Übergabe fehlen wird.
Also da braucht der Bauträger schon einen guten Justiziar, der ihm das dann sozusagen ganz genau auseinanderfieselt, wie jetzt diese Abnahme dann praktisch auch ablaufen muss. Also das ist interessant, da sind tatsächlich noch Fallstricke drin. Ansonsten bei der Rechtsprechung, du hast es schon angedeutet, diese Entscheidung des OLG Stuttgart, das bringt mich so ein bisschen an den allgemeinen Appell, wenn man da jetzt mal eine Entscheidung gefunden hat, die vermeintlich zum eigenen Fall passt, immer genau anschauen, welcher Sachverhalt da entschieden wurde. Weil diese Entscheidung des OLG Stuttgart, wenn man nur die Leitsätze liest, dann denkt man sich, ja, Wahnsinn. Ja. Riesenabweichung von dem, was sonst so entschieden wurde, und endlich mal ein liberalerer Take. Aber dann sieht man halt auch, naja, war halt auch ein Fall, in dem das absolut so gerechtfertigt war. Vielleicht würde mich jetzt interessieren, du aus deiner Erfahrung heraus, ist diese Abnahmevollmacht tatsächlich was jetzt von professionellen Bauträgern noch erbeten wird? Oder haben die mittlerweile auch gecheckt, dass das eigentlich nicht einfach rechtssicher umsetzbar ist und wird das gar nicht mehr verlangt?
Also man muss sagen, die Praxis hat da gut aufgerüstet. Also gerade nach diesen Entscheidungen 2013, 2016, was ja wirklich so die Überwerfungen waren. Davor gab es ja BGH-Richter, die über Jahrzehnte lang auch vertreten haben, Abnahme durch Verwalter, das ist State of the Art auf Neudeutsch. Das war ja der völlige Richtungswechsel. Und seitdem ist es auch immer weniger. Man hat die Anfragen immer wieder noch mit der Interessenlage, die wir am Anfang besprochen haben, wo man sagt, naja, das ist ja so ganz arg aufwendig, wollen wir eigentlich nicht haben. Aber zum Glück kommt das wahnsinnig, wahnsinnig selten vor mit diesen Abnahmevollmachten. Das Einzige, wo das ganz legitim ist, jetzt beenden wir gewissermaßen den Spannungsbogen, wenn mehrere Leute zusammenkaufen. Wir nehmen mal ganz klassisch, Ehepartner kaufen zusammen hälftiges Miteigentum vom Bauträger die Wohnung, in der sie wohnen wollen. Da ist es natürlich legitim zu sagen, vielleicht will sich nicht jeder freinehmen für den Abnahmetermin, deswegen erteilen wir uns wechselseitig Vollmacht, genauso wie die Finanzierungsvollmacht jedem Einzelnen dann auch nochmal wechselseitig erteilt wird, hat man es da auch bei der Abnahme, und das ist ja auch völlig interessengerecht, da komme ich ja dann auch zu einer wirksamen Abnahme, weil klar wird der die Schlüssel auch für die Ehefrau jetzt mal ganz stereotypisch mit übernehmen, und klar würde auch für die natürlich rechtlich verbindlich die Abnahme erklären wollen, wenn da dann nur zum Beispiel jetzt der Ehemann zum Abnahme.
Also wenn kommt. Der Bauträger 300 Pärchenwohnungen verkauft hat, dann müssen immerhin nur 300 Leute zur Abnahme kommen und nicht 600.
Richtig.
Okay, ja, verstehe. Also das ist ein kleiner Bereich, in dem es geht, in dem ist es legitim, aber das ist natürlich nicht der, den sich jetzt, wenn wir uns den Fall am Anfang nochmal vorstellen, hier Bauträger und Erwerber vielleicht so vorgestellt haben. Aber das heißt, du würdest jetzt auch den Kolleginnen und Kollegen da eher Mut machen und sagen, wenn da der Bauträger kommt und das fordert, dem kann man schon relativ mit breiter Brust sagen, das geht halt nicht, ist auch so anerkannt. Wenn wir uns auf diesem Grad bewegen, auf dem es geht, dann ist es nicht mehr so, wie sie es wollen. Und bei vielen professionellen Bauträgern ist es also auch schon angekommen. Die wissen schon um dieses Problem.
Absolut.
Vielleicht können wir noch eine kleine Sache einflechten, nämlich eine ganz neue BGH-Entscheidung zu dem Thema Abnahmeklausel, in dem es dann also auch um die Frage geht, was ist denn, wenn die Abnahme nicht erfolgt ist? Und das kann ja durchaus passieren, wenn diese Abnahmevollmacht unwirksam ist. Ja, dann hat da jemand die Abnahme erklärt, nicht mit Wirkung für die und gegen die Erwerber. dann ist das Ding nicht abgenommen. Ja? Und dann läuft jetzt irgendwie die Primärleistungszeit immer weiter? Oder wie ist es dann? Also gibt es dann irgendwann so eine zeitliche Grenze, wo man sagt, ab dann ist Ruhe? Oder was? Wie sieht es da aus?
Ganz, ganz spannende Frage. Gewissermaßen fast schon eine Jahrhundertentscheidung zur Abnahme vom BGH. Ganz aktuell dieses Jahr hat der 7. Zivilsenat, was in dem Fall ganz konkret das Aktenzeichen...
Aktenzeichen habe ich hier. Also die Entscheidungen waren vom 26.03.2026. Aktenzeichen eben römisch 7. ZR 68 aus 24 und 108 aus 24. Das waren die beiden neueren Entscheidungen. Ne?
Genau. Da hatte sich der BGH mit der ganz, ganz wichtigen Frage zu befassen, was passiert eigentlich, wenn eine Abnahmeklausel unwirksam ist und in der Folge auch noch die Abnahme unwirksam durchgeführt wird. Läuft dann überhaupt jemals eine Verjährung? Haftet der Bauträger bis in alle Ewigkeit? Und unter welchen Umständen kann ich so eine Abnahme überhaupt eigentlich noch nachholen? Bislang war da wahnsinnig viel umstritten. Es gab verschiedene Versuche in der Rechtsprechung, das irgendwie zeitlich zu umgrenzen. Gerade prominent das OLG Stuttgart, das OLG München. Der BGH hat jetzt entschieden, Schluss ist erst nach 30 Jahren ab der vermeintlichen Abnahme. Bedeutet also, das ist eine ganz, ganz arg lange Zeit, in der der Bauträger dann noch haftet. Jetzt könnten wir auf die Idee kommen zu sagen, naja, Abnahme, war das nicht Voraussetzung dafür, dass Gewährleistungsansprüche überhaupt bestehen? Antwort, ja, grundsätzlich richtig. Allerdings kann sich der Bauträger natürlich nicht zu seiner Gunsten auf die unwirksame Klausel berufen, muss sich also, Stichwort personelle Teilunwirksamkeit, daran festhalten lassen, dass hier die Abnahmeklausel und in der Folge auch die Abnahme unwirksam durchgeführt worden ist.
Stichwort personelle Teilunwirksamkeit, da hat man wieder was für den Baukasten der Dogmatiker, ja, also schöner Begriff, klar, das gibt es ja manchmal, ne? Man sagt, der eine darf sich nicht darauf berufen, der andere schon, das ist ja ein, also, aber dass man das so bezeichnet, da war ich jetzt, das ist mir tatsächlich neu, habe ich auch wieder was gelernt, vielen Dank, das ist sicherlich richtig und es zeigt aber natürlich auch die hohen Risiken, die Absolut. Sich ergeben, wenn man diese Abnahmeklausel verbockt, als Vertragsgestalter, wenn man da sozusagen zu viel verspricht und das dann am Ende eben dem Test nicht standhält, dann habe ich halt keinen, dann wird halt wahrscheinlich schon irgendwann de facto irgendeine Abnahme erklärt, aber ist halt unwirksam. Keiner weiß es. Und dann laufen halt auf ewig diese Fristen weiter. Und das kann natürlich dann gerade, wenn sich so die ersten Schäden am Gebäude zeigen und üblicherweise schenken ja dann die Erwerber, die für teuer Geld die Wohnungen gekauft haben, dem Bauträger nichts, ja, sondern machen dann auch ihre Ansprüche, eine Sache ja durchaus nachvollziehbar, dann auch geltend. Und ziehen dann natürlich auch diese Fehler raus und merken dann schon, dass da vielleicht die Abnahme gar nicht erfolgt ist.
Absolut. Richtiges Stichwort auch, Abnahme gar nicht erfolgt ist. Man könnte jetzt noch auf die Idee kommen, nehmen die das nicht konkludent ab? Also stillschweigend, wenn die Leute einziehen, rügelos zahlen, alles ist fein, ist das nicht eine konkludente Abnahme? Achtung, nein, das ist es im ganz, ganz regelmäßigen Fall nicht, weil der Bauträger und der Erwerber ja beide davon ausgehen, die Abnahme haben wir doch wirksam durchgeführt. Die haben halt nicht erkannt, dass die unwirksam war, leben aber im Glauben dessen. Stichwort, es fehlt also beim Erwerber am Erklärungsbewusstsein, am Abnahmewillen. Und umgekehrt darf der Bauträger natürlich nach treuem Glauben auch die konkludente Abnahme, das rügelose Einziehen, das rügelose Zahlen, nicht als nochmalige Abnahme ganz regelmäßig verstehen.
Also auf beiden Seiten, da sind wir jetzt wieder in der Lehre der Willenserklärung, ne? Fehlendes Erklärungsbewusstsein beim Erwerber, genau. Gut, das heißt, letzten Endes werden wir den Wünschen des Bauträgers hier aus, wenn wir wieder auf den Fall zurückkommen, aus zwei Gründen eine Absage erteilen. Erstens, er wollte das unwiderruflich, also das geht natürlich nicht, wenn das hier unwiderruflich haben will. Und das Zweite ist, er kann jetzt auch nicht hier diese ihm nahestehenden Personen als taugliche Bevollmächtigte vorsehen, also seine Vertriebsmitarbeiter oder seine Prokuristen. Selbst wenn der Bauträger gut gemeint haben sollte, dann wird man ihm sagen müssen, das geht also so auf gar keinen Fall und am besten lassen wir es ganz. Und das heißt, konkret steht dann da aber in den Bauträgermustern wohl oder in den Bauträgerverträgen wohl relativ wenig drin, weil für die Abnahme gilt dann letzten Endes einfach das Gesetz. Die muss dann halt durchgeführt werden mit den Erwerbern und so ist es halt, oder?
Richtig,
genau. Oder wie macht man es dann in der Praxis? Dann müssen die halt diese Termine machen, nützt halt nichts. Ja.
Genau, da führt letztlich nichts drum rum, dass ich die Termine letztlich wahrnehmen muss. Mhm. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil ich natürlich keine Pflicht habe, das Werk zu prüfen. Das ist eine Obliegenheit für jeden Erwerber, ob er hingeht oder nicht, das entscheidet er immer noch selbst. kann theoretisch auch das Abnahmeprotokoll unterschreiben, ohne dass er jemals auch nur einmal reingeschaut hat. Zu empfehlen ist das natürlich nicht. Da sind wir uns natürlich völlig einig. Deswegen.
Aber ich verstehe, aber gut, klar, also da muss man ihn dann nehmen, Volenti, Nonfit und Iuria heißt es ja immer. Ja, also wenn er das dann so will, dann ist es auch, ja, dann geht's, dann ist es, das ist dann irgendwie auch in Ordnung, wenn er darauf verzichtet, seine Rechte nach, die er hat bei dieser Abnahme, dann eben da auch auszuüben. Das ist sicherlich richtig. Aber letzten Endes dann für die Vertragsgestaltung fast wie ein guter Hinweis, weil man sich dann lieber, weil diese Klauseln, wenn man sich dann ganz kompliziert ausbaut, halt entweder halt das Gefahr der Unwirksamkeit in sich tragen oder auch einfach den Interessen der Beteiligten nicht mehr entsprechen, dann macht man die halt nicht, dann bleibt es bei der gesetzlichen Regelung und dann muss eben der Bauträger sich damit auseinandersetzen und die Erwerber auch, dass sie halt diesen Abnahmetermin dann eben so durchführen mit so vielen Leuten oder die Erwerber halt sagen, nee, interessiert mich nicht, ich unterschreibe halt das Abnahmeprotokoll, wird schon passen. Ja. Okay. Sehr schön. Also Lukas, vielen, vielen Dank für diese ja doch jetzt sehr präzise und auch straighte Zusammenfassung dieses nicht ganz einfachen Themas. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, konnten auch viel mitnehmen. Wenn es sich mal ergibt, können wir gerne in Zukunft hin und wieder mal zu anderen Bauträgerfällen sprechen. Wir haben das am Deutschen Teilinstitut ständig. Es gibt ja neben der Frage Abnahme auch noch tausend andere Fragen, die die Praxis betreffen, gerade in diesem Kontext. Da tut sich auch immer viel. Man sieht ja, die Rechtsprechung ist aktiv. Also das leider, wollte ich jetzt noch Werbung für euer Büchlein machen, aber BGH-Entscheidungen, die nach Erscheinen der neuesten Auflage dann rausgekommen sind, die kann man natürlich auch in der neuesten Auflage nicht berücksichtigen. Also der Aktualisierungsbedarf gerade in dem Bereich, der ist quasi stetig. Da muss man dann vielleicht auf die 13. Auflage warten. Und selbst dann wird es so sein, dass danach wieder Entscheidung kommt. Aber es lohnt sich, gerade wenn man halt Bauträgerverträge hat, da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und vielleicht ein letzter Appell noch, wenn du den mitgehen magst, ich glaube, das kann man wiederholen, die große Herausforderung liegt in der Transparenz dieser Klauseln, wenn man es denn mal machen will. Das ist in der Tat sicherlich nicht so einfach, das richtig zu machen. Gut, dir nochmal Dankeschön. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz vielen Dank eben auch fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen, wie auch sonst, weiterhin viel Spaß und Freude in der Praxis.